Erstmal Schellen geben.
Drück mal kurz die Headphones gecheckt von den Jungs, okay? Wenn ihr auf dem Weg zum Arbeit seid, wenn ihr den Podcast hört, direkt mal wach werden mit bisschen Energy hier. Bisschen, Kaffee. Ich hab meinen Kaffee. Shoutout an meine, wie nennt man das? Schwiegeroma. Wie nennt man sowas?
Schwiegeroma?
Nicht Schwiegermutter, aber die Mutter von meiner Schwiegermutter.
Ja,
das ist eine Schwiegeroma, oder?
Ja, Schwiegergroßmutter muss das ja sein.
Schaut mal, meine Schwiegergroßmutter, die hat mir so ein Chemex geholt.
Wie sind die Dinger? Leute, ihr seht es nicht, Mann. Also, wo sind wir mit unserem YouTube-Channel? Dass die Leute das auch sehen können.
YouTube, Digga, vielleicht, fuck it, lass diese Folge einfach schon mal.
Lass die Folge hoch, Mann.
Die Leute, die auf YouTube zuschauen, ihr könnt sehen, alle anderen, ich versuche das zu beschreiben, ich habe einen sogenannten Chemex-Kaffee. Drip-Filter in meiner Hand gerade.
Ja,
es sieht aus wie irgendwas von Breaking Bad, ist aus Glas, so ein Glaszylinder, irgendwie was du schon mal im Chemieunterricht gesehen hast. Und das ist der beste.
Labern, ist der echt so? Ich bin ja echt ein Fan von so einfach normalen Drip-Coffee. Tay macht immer, also meine Frau, sie hat einen Keurig und, nee nicht Keurig, Nespresso-Maschine.
Ja.
Die kennst du nicht mit diesen Parts. Wir haben eine Espresso-Maschine, wo die Shards machen. Und ganz ehrlich, ein ganz Standard-Drip-Coffee, also einfach ein Filter-Kaffee, Mann. Das ist ja mein Go-To, Mann. Und erzähl, ist der krass? Ich mag's Test. Echt, oder
Bro,
was?
Bro, ist heftig. Digga, ist heftig.
Ich brauch das. Ich hab geguckt, Mann, ich schwör's dir.
Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, was die Technologie ist. Und wir müssen dazu sagen, vielleicht gibt es auch irgendwie Konkurrenten da draußen von dieser Marke, die uns sponsoren wollen. Ja, ich will nicht zu viel kostenlose Werbung machen. Ja, vielleicht irgendwelche Kaffeefirmen, die ein Alternativprodukt haben, das wir ausprobieren sollen. Get at me. Aber bis jetzt, ich kann dir sagen, es kommt mir so vor, wie wenn es den Kaffee nicht so säurehaltig macht. Mm. Also keine Ahnung, was da passiert. Im Endeffekt tust du oben einfach nur ein Filterpapier rein. Und der Kaffee drippt durch das Filterpapier hier runter. Aber ich glaube, die Geschwindigkeit, mit der Kaffee durch dieses Filterpapier geht,
oder schneller?
Ist langsamer. Ist ein bisschen langsamer als normal, glaube ich.
Ich weiß gar nicht. Aber es ist echt so, das Krasse ist ganz kurz zu Kaffee, Mann. Ich war ja mein Leben lang so ein bisschen anti-Kaffee. Ich so, boah, ich will nicht so abhängig von dem Produkt sein. Jeder ist Kaffee trinken. Oh, ich brauche Kaffee zum Aufwachen. Ich so, ey, werde ich nicht. Jetzt, Alter, 30, über 30, Mann, drei Kinder, Mann, Bruder, ich brauche erstmal Kaffee zum Aufwachen.
Kennst du diesen Cartoon noch früher? Das war so ein weißer Hund, das war irgendwie so ein Detektiv oder sowas, aber der hatte immer so Augenringe von Looney Tunes, war das, glaube ich, einer.
Ja, genau, ich weiß gar
nicht. Das ist so, wenn du über 30 bist, so dann kriegst du diese Augenringe wie diese Cartoon-Charakter, so, yo, morgens erstmal so,
aber ist mein Kaffee. Mann. Digga, ich brauch das, Mann. Ich bin ja echt Kaffee-Connoisseur, jetzt geworden. Und danke, Mann. Putting me on game.
Ja, hol den Chemex. Gutes Investment auf jeden Fall. Ja. Guter Start zu deinem Tag. Wir haben viel zu bereden, Mann. Lass gar nicht leider rumschnacken. Wir gehen direkt in die Folge rein. Let's go.
Leute, willkommen zurück. Folge Jakob 42.
Let's go.
Willkommen zurück bei Game Changers, Mann. Wie gesagt, wir haben einiges zu bereden heute. Wir hatten gerade Divisional Rounds in den NFL Playoffs. Wir haben letzte Nacht haben wir College Championship gehabt. Wir gucken voraus auf nächste Woche, was abgeht, oder diese Woche besser gesagt, und haben einige interessante Themen zu bereden. Also lass direkt einsteigen, oder?
Let's go, direkt rein, Mann. Direkt rein.
Wo willst du anfangen, Mann?
Lass über das Wochenende reden.
Ja, wir müssen über das eine Thema reden, wo ich direkt während dem Game, ich musste direkt Jakob anrufen, weil ich so pissed war. Ich und Jakob sharen eine Passion gegen die Chiefs. Anti-Chiefs, Mann. Ja, wir haben auf jeden Fall eine personal Vendetta ein bisschen gegen die Chiefs. Und ja, wir reden natürlich über das Texans-Chiefs-Game. Dieses Wochenende war es einfach, es ist crazy, Mann. Es sah nach dem zweiten Penalty, das gegen Mahomes gepfiffen wurde. Das erste Penalty war ich denke, das ist ein ganz klares Bias hier. Gegen die Texans oder jeder, der gegen die Chiefs spielt, kriegt Calls, die du normalerweise nie sehen würdest. Und Du hattest zwei ganz klare Flaggen, vor allem gegen ihren gegen Poster Boy, ihren Sonny Boy, the face of das ganze Liga natürlich. Und du darfst natürlich Patrick Mahomes nicht anfassen, sonst kriegst du ein Penalty. Und ja, die Texans haben es am eigenen Leib gespürt. Aber ja, das Krasseste, das erste Play, es war ein Roughing the Passer, wo ihn, wer war es denn? Will Anderson hat ihn in die Brust geschubst. Das war ein Fourth Down Stop, hat ihn in die Brust geschubst, bekommt dafür ein Roughing the Passer. Der Drive geht weiter und die Chiefs scoren dadurch. Und es ist einfach so deflating, so für eine Defense, sowas durchzumachen, wenn du auf so einem High bist, hey, we're getting off the field und dann diese Bullshit-Flaggen und da ist ein Shitstorm auf Twitter losgegangen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Bruder. Alter, die Leute sind durchgedreht, Mann. Aber
alle Leute haben getweetet.
Mann, Alter, was ist hier los, Mann?
Ja, also es ist zum ersten Mal die Chiefs gewonnen, 23-14, also knappes Game, alles innerhalb von einem Score. Mhm. Kurios dabei ist, dass die Texans 100 Yards mehr hatten, 107, glaube ich, 107 Yards mehr hatten als die Chiefs, trotzdem verloren haben, hatten, glaube ich, kein Turnover, genau. Das sind Sachen, die, also das ist literally was es noch nie in der Liga gab.
Ja.
Und wir sind beide, denke ich, immer für Player Safety, aber wie Patrick Mahomes dieses Spiel mit den Referees macht, ist ein bisschen kritisch mittlerweile, weil bei ihm siehst du halt auch immer wieder Situationen, wo er Defender in Fouls baitet, also wo er an der Seitenlinie ist und er so ein bisschen dieses Spiel spielt, hey, gehe ich jetzt out of bounds oder hole ich noch 2-3 Yards. Es macht alles einen Unterschied. Mhm. Ob du jetzt als Quarterback direkt out of bounds rennst oder ob du nochmal tippy-toe an der Seitenlinie hoch nochmal 4-5 Yards mehr holst, weil der Defender zögert, dich zu schubsen, weil du, wenn man dich anfasst, es automatisch 15 Yards sind.
Genau.
Ich finde das zu weit. Und ich denke, da muss die Liga einen Weg finden, das Ganze aus dem Spiel zu nehmen. Weil ansonsten ist es einfach unfair. Wir hatten es, glaube ich, schon mal vorher diese Season in der Situation mit Trevor Lawrence, der da den Hit kassiert hatte. Wenn du als Quarterback die Pocket verlässt, die Box hinter deinen Tackles, sobald du da rausgehst, solltest du dieselben Protections haben wie jeder andere Runner auf dem Feld auch.
Genau.
Auch wenn du slidest, das ist trotzdem nicht, dass man dich auf einmal gar nicht mehr anfassen darf. Ja, wenn du rennst, bist du ein Runner. Auch wenn du slidest, bist du trotzdem ein Runner. Ja.
Du hattest diesen Slide gesehen, ne? Also diesen Late Slide. Es war kategorisiert ein Late Slide. Und wo die beiden Defender sich gegenseitig gehittet haben. Ich verstehe, auf dem Feld hört sich das so an, als hätten sie ihm in den Helm gehittet, haben sie nicht, wurde als Roughing, nicht Roughing the Passer, aber als, was war das für Penalty, Unnecessary Roughness wurde gecalled, aber in so einer Situation, ich denke, da muss einfach irgendwie die Option bestehen, sowas zu reviewen.
Ja.
Weil so, ja, das macht das Spiel
dafür,
kaputt,
dafür
das ist die Integrität aus dem kompletten Spiel, weil und das Krasse ist, ich muss sie dazu auch kurz sagen, DeMeco Ryans, natürlich ehemaliger Coach von mir, Head Coach der Texans, der hat danach in der Presse gesagt, wir wussten diese Woche, wir wussten, was es ist, wir wussten, dass, hey, this is gonna be us against everybody. And when I say everybody, I mean everybody. Also es war von vornherein klar, es wurde gepredigt durch die Woche hindurch, hey, das wird uns und gegen die Refs. Wir wussten, dass wir, Will Anderson hat nach dem Spiel auch was gesagt, so wir wussten, dass wir gegen die Refs auch gewinnen müssen diese Woche. Was traurig ist, ganz ehrlich. Ich meine, hey, wir spielen alle dasselbe Spiel, wir haben alle dasselbe Ziel, aber es schaut fast so aus, als wäre es, hey, ja, Patrick Mahomes macht uns sehr viel Geld in dieser Liga, er ist das Face der Liga und alles. Und ich denke, es ist sehr, sehr eindeutig, dass der einfach favorisiert wird.
Wir hätten eine andere Diskussion, hätten die Texans nicht ein sauberes Spiel gespielt.
Mhm.
Die Texans haben ein sehr sauberes Spiel gespielt. Das Einzige, was du ihnen ankreiden kannst, glaube ich, 8-6 haben sie zugelassen.
So viele, ja.
Ach, ja, ich glaube, ja. Es waren einige. Ich glaube, lass mich hier reinsehen. Ja. Mhm. Also ich glaube, es also waren einiges an Sex. Aber wie gesagt, kein Turnover.
Genau.
100 Yards mehr ausgegained. Mhm. Was sind ja immer Incentives? Die Regeln sind die Regeln, aber was tun die Regeln fördern? Die Regeln sollten ein faires Spiel fördern, aber trotzdem Toughness gehört zum Football.
Klar.
Und dieses Toughness-Element rauszunehmen für so ein tricky Element, dass ich mit den Regeln spiele, dass es darauf ankommt, dass Regeln das Spiel entscheiden, die mal so ausgelegt werden, fühle ich gar nicht. Und also da muss irgendwas passieren. Jetzt die Chiefs, es ist wie es ist, die Chiefs gehen weiter. Mhm. Chiefs gegen Bills auf der anderen Seite im Championship-Game, wir werden sehen. Wir haben ja letzte Woche diskutiert, Lamar, Allen, wie war deine Sicht auf dieses Game?
Digga, wie vorhergesagt, es war ein Popcorn-Game, auf jeden Fall ein sehr, sehr tightes und sehr, sehr spannendes Spiel. Ich fand's krass, ganz ehrlich, Mann. Ich finde, es war ein echt even Matchup. Aber im Endeffekt Turnovers war wirklich der entscheidende Faktor. Ich denke, die Ravens haben echt ein krasses Spiel gespielt. Sie sind das Feld runtermarschiert, aber in kritischen Situationen haben sie eben Fehler gemacht. Das heißt, die hatten diesen riesen Mark Andrews Fumble, Lamar hatte einen riesen Fumble und dann natürlich zum Schluss die Two-Point-Conversion, die das Spiel geteilt hätte. Wurde er nicht gefangen, hat Mark Andrews gedroppt. Ja, riesen, krasses Spiel, aber im Endeffekt, ich denke, die Moral der Story ist hier, kritische Situationen in solchen Situationen nicht zu performen, war, glaube ich, so ein bisschen die Story hier für die Ravens.
Ja, also am Ende ist eine Mannschaft musste verlieren.
Klar.
Wir haben viel diskutiert, ich fand beide Quarterbacks eine krasse Leistung abgeliefert. Josh Allen muss ich wahrscheinlich nochmal hier jetzt auch sagen, weil ich ja normalerweise immer für Lamar diskutiere oder auf seiner Seite argumentiere. Allen verdiente Leistung.
Wer hat, wenn du die beiden im Vergleich in dem Game, yeah, wer hat besser gespielt, glaubst du?
Resultat basierend, also durch das Ergebnis vom Game, will ich die Edge an Allen geben. Mhm. Da war waren ein paar kritische so Situationen drin, wo er selber gelaufen ist, die Pässe natürlich angebracht hat in Regen und Schnee und Eiseskälte und Wind. Mhm. Dem geschuldet, dass er natürlich in diesem Wetter gewohnt ist zu spielen. Also das ist eine Sache, ich habe es am eigenen Körper erlebt. Ein Playoff-Game gegen die Bills, dort in Buffalo, negativ Temperatur. Und wenn du auf deiner Seite dann am Struggeln bist mit dem Pass-Game und einen Gameplan machst, wo das Pass-Game bisschen reduziert ist, ja, wo du einen Fokus machst aufs Run-Game, weil du sagst, okay, das Pass-Game wird schwer sein. Mhm. Und auf der anderen Seite wirft jemand 40, 50 Yards Bomben und hat, keine Ahnung, 300, 400 Yards durch die Luft. Das tut bei dir auch nochmal ein bisschen so die Luft ein bisschen rauslassen. Ja, also, als wir da hingegangen sind, haben die, glaube ich, auf jedem offensiven Drive gescored gehabt. Und am Anfang von dem Spiel sah es für mich auch so aus, dass halt die Bills in der Offense sehr stark waren, ihr Ding gemacht haben. Ravens sind da ein bisschen mehr in Schwung gekommen, eigentlich in der zweiten Hälfte.
Genau.
Haben im Run-Game dominiert. Da haben sich die Bills, die ich kenne, auch wieder gezeigt. Ja, eine Defense, die zwar gut ist und explosive Plays machen kann, aber die mit so direkter Toughness in ihr Gesicht Downhill Running nicht so gerne.
Du weißt, so das war umgeht. Ja so das Thema der Saison so ein bisschen für die. Und die hatten auf jeden Fall diese Underdog-Mentality. Hat man danach in ein paar Interviews danach, haben einige Spieler das angesprochen, dass die eben so, die hatten diese Underdog-Mentality und die wurden das ganze Jahr über bezweifelt. So, ihr könnt nicht, ihr seid nicht groß genug, ihr seid nicht tough genug, ihr seid nicht schnell genug. Und sowas beflügelt natürlich auch, weißt du?
Auf jeden Fall.
Wir haben so oder so keine Chance. Hier kommt 250-Pound Henry, Alter, wir können ihn nicht stoppen.
Ja. So. Also ich fand, durch Toughness haben sie nicht gewonnen. Sie haben auf eine
nicht
sehr
Buffalo. Aber ganz ehrlich, die haben Henry unter 100 gehalten, was schon mal krass ist, weil du weißt natürlich in so einem Game, in so einem kalten Game, du musst auf das Laufgame zählen können. Und das ist natürlich, was die Ravens das ganze Jahr über gemacht haben. Und ihn dann unter was, die haben ihn für 80 Yards gehalten und meisten davon kamen in der zweiten Hälfte.
Ja.
Fand ich schon, also Run-Defense-mäßig fand ich, da haben die einen guten Job
gemacht. Auf jeden Fall eine respektable Leistung. Ich meinte das vielleicht eher von der Sicht, die entscheidenden Plays, die sie gemacht haben, waren Plays wie der Punch-Out auf Fumble auf Mark Andrews.
Yeah, yeah.
Riesig. Genau. Riesenmoment. game-changing Play. Mhm.
Wie gesagt, und das, Ravens sind marschiert. Die sind marschiert, aber dann haben sie sich selber immer ins Bein geschossen. Ich denke, das war so ein bisschen, was passiert ist. Weißt du, mit diesen Fumbles, mit zwei kritischen Fumbles.
Ja. Aber ja. Kurzer Ausblick auf das Matchup Chiefs-Bills. Wie siehst du das Ganze?
Das ist bis jetzt die letzten Jahre immer so die Achillessehne der Bills gewesen. Die konnten bis jetzt Chiefs nicht schlagen, vor allem nicht zu Hause, aber haben sie natürlich früher in der Saison geschlagen. Also ich hoffe, ganz ehrlich, alles, was ich habe, Mann, ich bete, Mann, dass die das Ding irgendwie nach Hause holen, Mann, weil ich habe keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Letztes Game, du hast Taylor Swift und Caitlin Clark im Stadion gesehen. Sobald ich die gesehen hatte, ich wusste schon, ey. Die Chiefs,
it's over with. Die NFL-Scriptwriter, sitzen da dran. Taylor Swift ist im Stadion, Caitlin Clark ist im Stadion, Donald Trump ist Präsident, Digga. It's over, bro.
It's over, ganz ehrlich, Mann. Aber nee, ich hoffe natürlich, Mann. Ich denke, die Bills haben eine gute Chance, Mann. Wenn die spielen, so wie die es letztes Wochenende gespielt haben, natürlich Kansas City ist ein tougher Place zu spielen. Habe ich am eigenen Leib schon erlebt. Aber ich denke, ey, wenn Josh so spielt, wenn er weiterhin auf seinem MVP-Level spielt, dann denke ich, ey, haben die eine echt gute Chance, das Ding zu gewinnen.
Ja, also wir routen mit den Bills, wir gehen rüber zur NFC-Seite. Da würde ich zuerst reingehen, Philadelphia Eagles, Los Angeles Rams. Eagles haben am Ende 28-22 gewonnen. Was war da deine View aufs Game?
Ey, ganz ehrlich, Shoutout an die Rams, Mann, dass die da rein sind in so eine Hostile-Environment. Wir kennen alle, ey, was da in Philly los ist mit den Fans. Die Fanbase ist auf einem anderen Level. Und dann so eine Performance hinzulegen, war echt gut. Das ist nicht einfach, Alter, für ein West Coast-Team da in den Schnee zu kommen und in die Kälte. Am Ende hat es nicht gelangt. Und ich denke, da ist ein riesen Credit an Saquon Barkley. Ich glaube, der hat denen das Spiel gewonnen. Der hat so ein bisschen Team auf seine Schultern genommen und sagt, hey, I got it. Und da war auch ein cooler Clip. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hattest. Das war vor einem seiner langen Touchdowns. Das war ein 60-Yard. Das war so der Icing, der Game-Winner-Rush. Das war ein 60-Yard-Touchdown. Und kurz bevor dem Play, man sieht seine Augen, er scannt die Defense, also Saquon ist, und sagt zu Jalen Hurts, hey, watch this. Und er handelt es auf und er nimmt das Ding 60 Yards, Alter. Das ist so krass, Alter. Weil er musste irgendeinen Look gesehen haben, der ihm gefällt, oder? Und dann wusste er schon, was passiert. Also der war sehr nice.
Ja, die Eagles sind ein komisches Team für mich, sag ich dir ehrlich. Weil über den Lauf der Saison war das jetzt nie eine Mannschaft, die für mich super hervorgestochen hat. Klar, ich habe gegen die Eagles verloren mit New York. Aber das war auch nicht jetzt ein Game, wo jetzt alles bei den Eagles gut aussah. Was immer gut aussah, war Saquon Barkley. Saquon Barkley ist das ganze Jahr krass, hat die Mannschaft aus seinem Rücken. Jalen Hurts gab es, glaube ich, viel Kritik, viele Fragezeichen dieses Jahr.
Und auch in der Defense. Inkonsistent, aber die finden einen Weg, irgendwie zu gewinnen.
Es kommt mir so vor, wenn die Eagles gerade in einer Situation sind, wo sie sagen, hey, okay, unser Quarterback ist gut genug, wenn da keine Fehler sind. Ein Ding mit ihnen war, dass das Pass-Game sehr vanilla war, dass Verteidigungen sich ziemlich gut darauf eingestellen konnten, was jetzt gemacht wird. Ja, ich glaube, die müssen einfach um ihr Run-Game bauen und das Key für, ob die in den Super Bowl kommen oder nicht, wird, ob sie weiterhin den Ball so laufen können mit Saquon, dass es spielentscheidend ist.
Ja. Hast du das Inner Excellence an der Seitenlinie gesehen?
Nein.
Das Buch hat er nicht am Start gesehen.
Aber er liest ja immer. Er liest
was ein
Mal.
Joker, Alter.
Also der weiß auch, ich will Leuten immer nicht unterstellen, dass die Sachen nur für Cloud machen, aber der weiß natürlich auch, was er macht.
Na klar.
Also ich meine, der kommt zum Spiel jetzt mit einem, das glaube ich, mit einem Honda vorgefahren, so ein 30K Honda, normale Honda-Ding, das war auch nur eine riesige Headline. Ja. So, oh mein Gott, AJ Brown, Millionen Wide Receiver, kommt nur wie Humble mit einem 30K Honda vorgefahren. Ich sage, Leute, was wollt ihr von ihm? Wollt ihr, dass er sein Geld ausgibt für irgendein dummes Auto? So, weißt du, lass ihn doch Honda fahren. Mal sehen. Ich habe auch gesehen,
dass der wirklich den fährt, Alter.
Du kannst halt den 30K Honda fahren, aber wenn du dann halt nochmal eine 30K Goldkette um den Nacken hast, dann leitet sich das Ganze auch wieder aus.
Ja, krass. Ich hatte einen Teammate, Alter, Alfred Morris damals. Ich weiß nicht, ob du noch kennst, auch bei Washington gespielt. Also er war ja wirklich so. Er war der krass humble und stingiest Dude, den ich in meinem Leben getroffen habe. Der hat auch 2 Pro Bowls gemacht, echt guter Spieler, hat einiges Geld verdient und ist noch sein 95er, was war das denn? Vielleicht auch ein Honda, aber wirklich ein 1995er gefahren.
Damn.
Also ja. Einfach, ja. Aber nur kurze Side Note.
Alright, und dann haben wir noch das letzte Matchup, Detroit gegen Washington. Und auch, wo wir diese Woche ein bisschen mehr Zeit verbringen wollen mit dem Thema, weil es da einige Storylines gibt, einiges Fallout von diesem Game. Also in der NFL, du sagst immer, jedes Spiel ist wichtig, na klar, für deinen Rekord, gerade in den Playoffs.
Ja,
jedes klar. Spiel entscheidet, ob es weitergeht oder nicht.
Ja, ja.
Aber diese Spiele haben auch direkte Konsequenzen, wie es weitergeht für die Spieler, wie es weitergeht für die Mannschaften. Und so ein Sieg oder Niederlage kann eine Mannschaft, ein Franchise, eine ganze Stadt auf ein anderes Trajectory schicken.
Mhm.
Und ein richtiger Game-Changer sein für die Zukunft von dem Franchise.
Ja.
Das heißt, lass zuerst ein bisschen über das Spiel quatschen. Ja, wir haben Detroit Lions, 1-Seed gegen Washington Commanders, 6-Seed. Commanders gewinnen 45-31. Doch sehr deutlich über Phasen, eigentlich noch fast deutlicher als dieses Ergebnis hier zeigen kann.
Mhm.
Was war deine Sicht auf das Game?
Ah, ganz ehrlich, Alter, Mann. So, ich denke einfach über die letzten Jahre, Mann, Leute sind so ein bisschen in love gefallen mit Dan Campbell und seiner Art und wie er dieses Team rennt und einfach den Erfolg auch, den Detroit hat. Und ganz ehrlich, ich muss ehrlich sagen, von meiner Seite, ich habe auf jeden Fall für Detroit gecheert und ganz ehrlich, war tough anzugucken, Mann, muss ich sagen, Alter. Ich habe auf jeden Fall nicht erwartet, dass das Game so ausgeht. Ich denke, dass die Story ist im Endeffekt ist wieder Turnovers. Dass du in den größten Momenten nicht den klaren Kopf bewahrst und einfach ein paar Fehler gemacht hast, die du normalerweise so nicht gemacht hättest. Ich denke, Injuries waren ein Riesending für Detroit auch. Ich glaube, Detroit hat entweder Nummer 1 oder Nummer 2 meisten Leute auf Injured Reserve, vor allem auf der Defensive-Seite. Aiden Hutchinson, ein großer und einer von ihren Linebackern. Also sehr viele Stars auch in der Defense, in der IR. Und ich glaube, das hat man in dem Game einfach gemerkt, dass da einfach ein bisschen die Puste raus war, Mann. Dass einfach, selbst mit der Bye-Week, die hatten, dass einfach diese Firepower, die Washington mitbringt, war einfach zu viel, Mann, dass du da mit Backups einfach nicht mehr mithalten konntest. Und ich denke so, das war ein bisschen die Story. Aber ja, Mann, schade, ganz ehrlich, Mann. Ich denke so, als Number One Seed, ich war auch schon mal Number One Seed in der NFC und habe auch das erste Spiel verloren, das Divisional Round, damals 2016 mit den Cowboys, was nicht cool ist, Mann. Du denkst, hey, Number One Seed, Alter, wir haben hier einen clear path zum Super Bowl und dann kommst du in Divisional Round und wirst
gehandelt. Und du kommst meistens gegen diese, du kommst halt gegen diesen scrappy Underdog.
Absolut,
ja, das ist nämlich genau gegen das jemand, der scratchen und clawen musste, genau, um in dieser Position zu sein.
Genau.
Du hast gerade eine Woche wie Bye-Week sozusagen gehabt, ja, ein bisschen rested,
ja,
und bist vielleicht ein bisschen zu comfortable dann in der Situation.
Keine Frage, Mann, das ist ja genau das Ding. Du bist der Number One Seed, das heißt, du spielst gegen den schlechtesten Seed, der danach noch übrig ist. Also ein Team, das nicht so gut wie du performt hat während der Saison und dann, die kommen zu dir nach Hause. Du hast ein Heimgame, alles, und du fühlst dich gut, Alter, gerestet, und dann kommen sie rein und hauen dir auf die Fresse. Auf jeden Fall kein gutes Gefühl, Alter. Ich fühle auf jeden Fall für Detroit. Ich weiß nicht, ob du das Interview gesehen hast, Alter. Dan Campbell, Mann, sehr emotional gewesen.
Ja.
Echt, ja, shit, tough. Aber nichtsdestotrotz, Alter, riesen Shoutout an Commanders, Mann. Das ist der First Year Head Coach, Rookie Quarterback und neuer GM, alles. Riesending, ganz ehrlich.
Glaube ich, Second Year Head Coach.
Ist Dan Quinn schon zweites Jahr da?
Ich glaube, zweites Jahr, ja.
Okay, sorry. Ja. Ja, auf jeden Fall. Junges Team, Alter. Ein riesen Shoutout. Das ist auf jeden Fall ein riesen Accomplishment, Alter, so weit es zu schaffen.
Ja, also ich fand es so ähnlich. Wenn ich das, also ich habe das Spiel angeschaut. Das war das Spiel, wo ich sehr hyped drauf war. Du hast zwei sehr explosive Offensiven gehabt. Ja? Jaden Daniels ist so ein bisschen die Person. Jede Woche schauen Leute auf ihn und warten so, okay, wann macht er den Fehler? Wann fängt er an, wie ein Rookie sich zu verhalten? Aber er hat diesen Smooth Operator, Captain Cool Modus immer noch angehabt. Ja? Und steht, also der droppt zurück und steht wirklich in der Pocket, unbewegt kurz eine Sekunde. Ja? Also das ist immer so eine halbe Sekunde, wo er einfach da steht und liest. Und das ist normalerweise was du halt bei Quarterbacks selten siehst, die so jung sind. Generell, du willst nie, dass dein Quarterback so in der Pocket aussieht, wenn er Panik hat. Und auch wenn die Pocket um Jaden collapsed, sieht das Ganze nie panisch aus. Das sieht trotzdem noch kontrolliert aus, wie wenn er weiß, wo er als nächstes hin will mit seinen Reads oder mit seinen Füßen. Und auf der anderen Seite hattest du Jared Goff am Helm von auch einer sehr explosiven Offense, die wahrscheinlich kreativste Offense in der NFL dieses Jahr.
Klar.
Und da waren einfach gerade auch auf der Quarterback-Seite, fand ich, zu viele Fehler. Mhm. Also er hat den Pick Six geworfen, er hat den Fumble, den Sack Fumble.
Fumble, ja.
Und dazu haben sie sich dann, als sie dann hinten lagen, wenn du hinten liegst, von hinten spielst, dann ist immer ein bisschen Nebel an Panik drin, dann versuchst du einen Trick-Play zu machen und dein Wide Receiver wirft nochmal einen Pick, weißt du, ich meine?
So.
Und ab dem Moment ist dann Schicht im Schacht. Ja, das sind drei Fehler zu viel. Vielleicht zu den Texans, die ja ein sauberes Spiel gespielt haben, aber am Ende halt das Ergebnis nicht gestimmt hat, fand ich, dass bei Detroit auf der Offensivseite zu viele Fehler drin waren. Ein Teil deiner Mannschaft muss, auf einen Teil von deiner Mannschaft musst du vertrauen können.
Genau.
Und ich fand jetzt, die Washington Defense hat überperformt. Die hat eigentlich insgesamt besser gespielt, als sie bis jetzt im ganzen Jahr gespielt hat.
5 Turnover.
Exactly. Und ich habe gegen die, also ich habe persönlich gegen Washington gespielt. Ja, und also ich habe die Jungs gefühlt und alles auf dem Platz. Das war am Anfang vom Jahr noch keine sehr beeindruckende Verteidigung. Mhm. Aber ich glaube, dadurch, dass sie eben die Offensive haben, das Beste, was du als Offense machen kannst, um deiner Defense zu helfen, ist einfach zu scoren. Ja. Weil dann kann die Defense frei spielen. Dann haben die Jungs ein ganz anderes Mindset, wie wenn alle Arschbacken zusammenkneifen müssen, weil ihr jeder Drive ein entscheidender Drive ist. Ja? Und auf der Detroit-Seite ist es, wie du gesagt hast, man, die Star-Power hat gefehlt. Die Player, die Leute, die Detroit-Defense so beeindruckend gemacht haben, war nicht mehr da. Die ganze Mannschaft ist angeschlagen. Dein bester Linebacker ist zwar zurück, aber spielt mit einem gebrochenen Vorarm oder sowas.
Genau.
Du hast einfach irgendwie bist gemerkt, die gesamte Detroit-Defense war angeschlagen. Mhm. Du bist eine Man-Heavy-Defense, spielst viel Man-Coverage. Direkt am Anfang vom Spiel geht einer von deinen Starting-Cornerbacks noch down. Oh, du bist sowieso schon down, DBs.
Ja.
Und von da an hast du ein Problem, weil du willst natürlich trotzdem die Plays callen und den Gameplan spielen, den du im Kopf hattest, aber ich fand, irgendwo hätte Detroit, glaube ich, eine Änderung machen sollen. Ja, also die haben weiterhin Man gespielt und wurden halt getoastet.
Ah, die wurden geroastet, man. Ganz ehrlich, vor allem, das waren halt auch immer solche toughen Dinger, die waren dann in so Third and Manageable, was auch immer.
Ja.
Aber dann jedes Mal Jaden Daniels, Alter, läuft er selber oder was auch immer. Und weißt, das sind solche Dagger für eine Defense, wo du sagst, ey, wir müssen off the field, das ist ein langer Drive, wir sind müde. Und dann converten die wieder einen Third Down und du fängst wieder von vorne an. Und
ja, das ist das Spiel für mich. Mhm. Das ist das Spiel, das ist die Football. Du sagst, hey, wir sind eine Defense, wir spielen Man-Coverage, wir bringen den Pressure. Mhm. Wenn die andere Mannschaft trotzdem Wege findet, den Ball anzubringen, wegen individueller Brillanz von ihrem Quarterback und den Wide Receivern. Also Shoutout auch an, was ist da in Washington? Terry McLaurin.
Puh.
Terry McLaurin, ja.
Ganz kurz, der Junge war in meinem Fantasy-Team. Ich habe dieses Jahr den Championship gewonnen.
Ey, hallo.
Shoutout Terry, baby.
We got a round of applause with Mark for that Championship. Fantasy Champion. Let's go.
Ja, mein Gott, 14 Team-Liga. Trophäe geholt, Mann. Und weißt du, was krass ist? Weißt du, wer auch in meinem Team war, Mann? Was absolut einer sich zum einen meiner Lieblingsspieler entwickelt, Jahmyr Gibbs. Der Typ ist so, Alter, jedes Mal, wenn er einen Ball
auch in diesem Spiel wieder. Also ich meine,
Joseph, Alter, ist
an ihm lag es auf jeden Fall nicht. Auf ihm lag es nicht.
Ist eine von den Fragen, ich gehe mal später darauf ein. Aber ganz ehrlich, diese ganzen Jungs, Mann, die bringen den Running Back Markt zurück, Mann. Und ich liebe es zu sehen, Alter. Jahmyr Gibbs, so electric player. Und, krass, Mann.
Aber ja, das war das Spiel und wir haben drüber geredet, wie kann sich sowas auswirken auf ein Franchise, wie geht's von jetzt an weiter? Auf der einen Seite, du hast Washington, Mann. Washington, ein Team, das seine letzte so große Ära hatte in den 80er, 90er Jahren, vielleicht unterbrochen von ein bisschen einem Flash, als RG3 da unterwegs war, da gab es mal eine Phase, wo sie Spiele gewonnen haben, auch wieder einen Playoff-Run hatten. Bei ihnen war das große Ding in den letzten Jahren, letzten 20 Jahre oder sowas, die Ownership von Dan Snyder. Mhm. Einer der meistgehassten NFL-Owner in der Liga. Nicht nur wegen seinem konstanten Hiren und Feiern von respektierten Coaches, seinen Umgang mit Leuten im Office, die declining Performance von der Mannschaft. Der Typ hat alles getan, um irgendwie Geld aus den Fans zu extracten, hat Preise erhöht, obwohl die Mannschaft irgendwie komplett am Boden lag, was Performance angeht. Und dann kam raus im MeToo-Era ein Riesendrama, da waren Racism und Sexual Assault und lauter Geschichten, die eben rauskamen über dieses Front Office von Washington, wo du als Außensteher dann sagst, ja, hey, das bestätigt wieder die Theorie, wenn du dein Fundament auf Sand baust, dann stürzt das Haus irgendwann ein. Es ist im Football genauso wie in der echten Welt mit Firmen. Du kannst kein Gewinner bauen, der wirklich langfristig gewinnt, mehr als nur irgendwie eine Flash-Saison, weil du einen krassen Rookie gedraftet hast, wenn das Front Office nicht stimmt. Wenn die Ownership nicht stimmt, wenn das Front Office nicht stimmt und dann dementsprechend der Coaching-Staff und alles nicht in einem Strang zieht.
Genau.
Was war die Veränderung? Dan Snyder wurde gezwungen von den anderen Besitzern und von der NFL.
Weil, ich muss dazu sagen, Mann, dieser Owners Club, das ist ja Billionaire Boys Club, ganz ehrlich, das ist ein sehr, sehr exklusiver Club, Alter. 32 Owner, alle Billionäre und du musst von denen reingewählt werden. Du musst von denen, die müssen die Majority Vote, wer auch immer sagt, ja, wenn die sagen nein, du darfst nicht rein, egal wie viel Geld du hast, wenn die sagen nein, dann darfst du nicht rein. Und ich glaube, die haben untereinander auch gesagt, so hey, was da in Washington abgeht, und vor allem, was da für Allegations rausgekommen sind mit den ganzen Sexual Assault und den ganzen Scheiß. Die sind, hey, du musst raus. Und dann hat die NFL gesagt, Handbremse gezogen an Washington, gesagt, hey, du musst das Ding verkaufen, Alter.
Ja, also du musst dazu sagen, den letzten Versuch, den Dan Snyder gemacht hat, um das Ganze umzudrehen, war, hat einen sehr respektierten Head Coach geheiert, Ron Rivera, 2020. Ja. Wo es am Anfang auch so aussah, wie wenn das Ganze wieder ein bisschen eine bessere Teamkultur wird da in Washington. Klar. Ich meine, ich erinnere an die Folge mit David Bader, der ja an höchsten Tönen von Ron Rivera spricht und seiner Zeit da in Washington. Seine Zeit war dann aber vorbei, 24 hier nach einer 4-13 Season.
Ja.
Und das Ganze kam sozusagen um dieselbe Zeit wie der Verkauf der Mannschaft. Die Mannschaft wurde im November gezwungen, das Ganze zu verkaufen. Mai 2023 ist das Agreement durchgegangen, das Ganze an eine Ownership-Gruppe verkauft wurde, angeführt von dem neuen Owner Josh Harris für 6,05 Billionen Dollar.
Shit, Alter.
Rekordbrecher für eine Sportmannschaft. Zu der Gruppe gehören Leute wie Magic Johnson, andere Billionäre gehören da auch noch mit dazu. Es wurde approved im Sommer 23 und mit dieser neuen Ownership haben die sich eben entschieden, den Ron Rivera zu feuern, Dan Quinn einzustellen. Dan Quinn kennen Leute vielleicht noch aus seiner Zeit mit den Atlanta Falcons, wo es auch phasenweise sehr, sehr gut lief, aber nie wieder, glaube ich, recovered haben von diesem...
Er war natürlich der Headcoach von dem berühmten, 28-3.
28-3.
Comeback-Sieg Niederlage im Super Bowl damals gegen Patriots. Ja.
Was auch verrückt ist, weißt man, du baust eine Mannschaft auf, um in den Super Bowl zu gehen. Du liegst im Super Bowl 28-3 vorne. Du denkst, der Sack ist zu, das Ding ist geregelt. Ja? Du wirst jetzt Super Bowl Champion und dann macht ihr wahrscheinlich nächstes Jahr das Ganze nochmal.
Dritten Quarter mit 5 Minuten. Ich verstehe jetzt noch nicht.
Am Ende verlierst du das Spiel. Und dann verlierst du aber nicht nur das Spiel, sondern über die nächsten Jahre verlierst du das ganze Momentum, was du da aufgebaut hast.
Mhm.
Ja? Also das finde ich immer so, das, wo wir jetzt gerade drüber reden, so ein Spiel kann die ganze Momentum und Trajectory von so einer Mannschaft verändern.
Mhm.
Dan Quinn jetzt, der neue Head Coach von den Redskins, entscheidet sich im Draft diesem Jahr, Jaden Daniels zu draften. Weißt du, um welche Nummer er gegangen ist?
Ja, Nummer 2. Und die haben auch hochgedraftet. Also die waren natürlich, die wussten, wen sie haben mit ihrem, sie wussten, wen sie wollten, die wussten, haben das Potenzial gesehen und ja, haben, ich weiß nicht genau, von welcher Position sie hochgetradet sind, aber ja, haben sich auf 2 hochgetradet, um ihn zu wählen. Und hey, so wie es ausschaut, haben sie echt den krassesten Glücksgriff, ey. Weil für die ja, also,
du kannst auf einer Seite sagen, Glücksgriff, auf der anderen Seite, also Jaden Dennis war zwar natürlich ein Prospect, sehr hoch geratet, das ist ein Grund, warum er so früh gegangen ist, aber der auch viele kritische Stimmen hatte vor dem vor diesem Draft. Ja, er kam, glaube ich, off injury, hatte ja die hat er nicht eine Knieverletzung gehabt in seinem letzten College-Season?
Kann gut sein. Also er hat auf jeden Fall gespielt natürlich. Ich weiß nicht, ob er irgendwas Seriöses hatte oder was. Aber natürlich kam er auf dem Heisman-Win. Er kam natürlich auch auf dem hohen Horse rein, weil hatte die Heisman bei LSU gewonnen. Und auf jeden Fall, ich weiß nicht genau seine Nummern, aber er kam auf jeden Fall rein mit einem riesen Hype.
Ich schau gerade. Also ich kann es nicht finden. Also Heisman-Season. Hier, first player in FBS history to pass for over 12,000 yards and rush for over 3,000 yards. Das sind krasse Nummern. Das sind krasse Nummern.
12,000, Mann. Also er hat wie viele Jahre gespielt? Er muss ja wahrscheinlich alle 4 Jahre gespielt haben.
Ne? Ich glaube, ja. Er hat seine Karriere angefangen bei Arizona State, wo im Februar 22 ins Transferportal gegangen ist, nachdem die ein Bowl-Game verloren hatten. War eine Entscheidung, die zu der Zeit sehr kritisch gesehen wurde. Und damals sind so Clips viral gegangen von seinen Teammates, die auf Snapchat waren, wie sie seine Locker ausgeräumt haben, ja, wie sie sein Namensschild runtergerissen haben, sein ganzes Zeug in den Karton gestopft haben, so, ja, hier, verpiss dich mäßig. Ja, und er hat diese Challenge sozusagen mitgenommen, diese schwere Zeit überstanden, ist zu LSU gegangen und hat geholfen, LSU, die auch am Boden lagen, ja, nachdem sie nach der Joe Burrow-Zeit danach ein bisschen so eine Down-Period hatten, LSU wieder in Contender verwandelt hat. Eine Sache, die dabei für mich hervorgestochen ist, was ich in meiner Recherche hier gefunden habe, ist, dass er dafür bekannt ist, dass er entspannt ist in der Pocket. Dass er seine Reads macht, Defensive lesen kann, wie noch was. Ein Credit, den er da gibt, ist VR-Training, also Virtual Reality Training, was er bei LSU angefangen hat. Von einer deutschen Firma, Cognalize, von zwei Deutschen gegründet, schaut an Verena Kau und Christian Hartmann. Dass ihm erlaubt, in der Virtual Reality Defenses zu lesen, aber mit einer höheren Geschwindigkeit. Also die können ihm sozusagen Looks geben, können das Ganze auf 1,75 Speed machen, sodass am Ende des Tages das Spiel für ihn langsamer ist. Aha. Und ich denke, das ist was du bei ihm jetzt hier in seiner Rookie-Season hier gesehen hast. Am Anfang hat er zwar ein paar gefährliche Sachen noch gemacht, über die Zeit ist er, glaube ich, erfahrener geworden und hat gelernt, wann es sich lohnt, in den Kontakt reinzugeben und wann es sich lohnt, lieber nie zu nehmen.
Du sagst es mal, ich denke, er hat riesen Steps gemacht, Alter, in seiner Rookie-Saison. Anfangs, ich meine, die ersten paar Wochen, als ich mir ein paar von seinen Spielen angeguckt habe, ich dachte, der überlebt die Saison nicht. Jeden Hit hat er mitgenommen. Es war egal, ob einfach hätte er out of bounds steppen können, cuttet nochmal zurück und nimmt nochmal einen riesen Hit mit. So als Quarterback, solche Hits willst du vermeiden, so gut wie geht. Und dann über die Spiele, über die Wochen hinweg hat er wirklich sein Mindset und einfach seine er ist einfach matured, so er ist vor unseren Augen, Alter, so viel erwachsener geworden und einfach sein Spielverständnis. Es ist krass, also was er für Steps gemacht hat, riesig, riesig. Und was man dazu auch sagen muss, du redest von dieser Coolness in the Pocket und diese Mentality. Ich weiß nicht, ob du das Game gesehen hast. Das war, ich glaube, die Woche davor, wo sie gewonnen haben mit diesem Boeing. Die haben das Field Goal gekickt, Game-Winning Field Goal, und dann ist es gegen eine Goalpost und dann noch reingegangen. Ne? Und er sitzt da einfach eiskalt, keine Emotionen auf dem Gesicht. Er ist, glaube ich, so einer. Ich habe gehört von Teammates von Joe Burrow, er ist auch so, dass er einfach komplett seine Emotionen abschalten kann. Wo du einfach, ey, du fokussierst dich nur auf das Game, du lässt dieses ganze Outside-Noise nicht zu dir kommen. So. Und ich denke, ich glaube, er hat auch so ein bisschen die Tendenz dazu, dass er einfach, hey, egal was Leute sagen, wie krass die Situation ist, wie high die Stakes sind, er bleibt einfach cool. Even kill, Alter, und macht einfach sein Ding, Alter. Und das ist so eine krasse Fähigkeit, sowas, vor allem in seinem Alter, sowas zu machen und dann auf so einer Stage, Alter, Division Around, Alter, gegen the number one team und as cool as could be, Alter.
Ja, hat die Washington Commanders zu einem 12-5 Regular Season Record geführt und jetzt in die Playoffs in ein Conference Championship Game zum ersten Mal seit, ihr könnt es googeln, aber seit den 80er Jahren, glaube ich.
Ja, ja, es ist schon, ja, the Conference Game auf jeden Fall. Vor allem, ja. Selbst Divisional Round war schon eine Weile her, also
ja, ja 15 Jahre. Also ich finde, er ist ein potenzieller Kandidat für zukünftige Gesichter dieser Liga. Also er ist, du musst natürlich immer aufpassen, Sophomore Slump, wie geht es weiter im zweiten Jahr?
Ja, man sieht es bei CJ Stroud vor allem.
Genau, die Sachen, die in seinen zukünftigen Erfolg mit reinspielen, haben auch viel damit zu tun, wie es mit dem Franchise weitergeht, wie es mit den Coaching Decisions weitergeht, wie funktionieren diese ganzen Sachen in Washington. Mhm. Aber es sieht so aus, wie wenn sie dort eine Kultur aufbauen, die zukunftsfähig ist. Ja. Die müssen jetzt zeigen, dass sie das Ganze sustainen können. Mehr als nur eine flashy Season hinaus.
Ja, ja.
Aber sie haben auf jeden Fall einen Leader als Quarterback, der für die nächsten 9-10 Jahre Minimum Stabilität liefern kann für dieses Franchise.
Ja, bin ich komplett bei. Ich glaube, die haben das Rezept einfach. Ich denke, mit Dan Quinn haben sie den richtigen Mann, der das ganze Ding leadet. Mein Boy, Shoutout, AP, Adam Peters, er war der Assistant GM, als ich bei den Niners gespielt habe. Richtig, richtig, sehr guter Mensch. Ey. Richtig cooler Typ, super Familienmensch, alles. Und er ist eben, er ist jetzt, ist sein zweites Jahr wahrscheinlich dann auch? Ja, ne? Zweites Jahr bei den Commanders als der General Manager und macht sein Ding. Man sieht einfach sein Talent dafür, die richtigen Leute ins Building reinzubringen. Ne? Die machen einen riesen Job. Und es ist nicht nur Jaden Daniels, es ist auch das andere Talent, das die finden. Unser Junge Coleman, Brandon Coleman, unser deutscher Junge, Left Tackle, dritter Runden, das ist ein Diamond in the Rough. Du findest normalerweise kein Rookie-Third-Rounder und der direkt starten kann. Aber boom, das ist einfach, zeigt einfach, was für einen guten Job die im Front Office machen und diese Mid-Round-Picks Starter zu finden. Und
Brandon Coleman hatte ein krasses Pass-Protection-Rap, das sogar auch im amerikanischen National Broadcast gehighlightet wurde, wo er halt echt den Defensive End Two-Hand, Full-Extension, sein Breastplate so in der Hand hat, weiß ich meine, und der Kollege kommt einfach nicht weg. Ja?
Yeah.
Er settet und er kontrolliert den Spieler komplett.
Yeah. Also, wie gesagt, ein riesen Shoutout an das Front Office von denen, dass die echt einfach über die letzten zwei Jahre richtig gutes Talent da reingebracht hatten. Obendrauf, was die schon hatten. Und ich denke, wenn die weiterhin auf dem Weg weitergehen, dann ich denke, Commanders wird ein Team, Alter, für die nächste Dekade.
First Year übrigens, wurde 2024 eingestellt. Ja.
Also doch First Year, genau. Ja. Also ich denke, für die nächsten 10 Jahre plus, ich glaube, wird auf jeden Fall, Commanders wird auf jeden Fall ein Powerhouse.
Ja, also die Dinge in Washington sehen auf jeden Fall gut aus. Ein Element, das mir während dem Spiel aufgefallen ist, ist das, wir reden über die Offense der Commanders und dass die Offense so krass ist. Okay, wer ist der OC? Hier ist ein Name, den man auch kennt, Cliff Kingsbury, ehemaliger Head Coach von Arizona.
Genau.
Und was mir dann natürlich eingefallen ist und klar geworden ist, ist, okay, sehen wir jetzt gerade die Offense und dieses Zusammenspiel aus Playcaller und Quarterback, das wir in Arizona hätten sehen sollen. Weil denk zurück, Arizona, Cliff Kingsbury wird geheiratet als Head Coach, drafted den Quarterback, den er gerade im College gehabt hatte, drafted Kyler Murray.
Genau.
Das Ganze sah phasenweise gut aus, aber nie so gut wie jetzt. Also nie auf dem Level.
Nicht auf dem Level.
Ja, Mann. Nie auf dem Level, wie es gerade bei den Washington Commanders funktioniert.
Mhm.
Und also ich bin gespannt, wie die Situation weitergeht, weil klar, immer wenn du ein erfolgreiches Jahr hast, werden deine Assistant Coaches natürlich von anderen Mannschaften werden für andere Mannschaften interessant.
Ja.
Cliff Kingsbury ist rausgekommen, hat gesagt, er wird keine Interviews machen,
nice.
Bis der Playoff-Run von seiner Mannschaft vorbei ist.
Ja.
Können wir anschauen im Vergleich dazu bei den Detroit Lions.
Mhm.
Detroit Lions, sehr starke Saison gespielt auf Offense und Defense. Beide ihre Assistant Coaches, Ben Johnson, Aaron Glenn, sehr geforderte Namen gerade, was das Coaching-Karussell angeht, haben sich aber beide entschieden, Interviews zu nehmen in dieser Zeit leading up zu ihrem Playoff-Game. Ben Johnson wurde jetzt schon announced als neuer Head Coach von den Bears. Mhm. Ist nicht so gut angekommen bei den Leuten.
Echt
nicht? Siehst du das Ganze? Na, also dass sie halt eben angefangen haben, ihre Interviews, ihre Runden zu machen, schon bevor das Playoff-Game war und dann du das Playoff-Game direkt verlierst.
Ja, das ist natürlich kein guter Look auf jeden Fall.
Im Vergleich zu jemand, der sagt, hey, ich fokussiere mich für diesen Playoff-Run komplett darauf.
Das ist schwierig, man. Du musst dir überlegen, weil das Coaching-Karussell, die Heilen-Runde, die haben ja schon angefangen. Das sind einige Teams, die natürlich schon neue Headcoaches haben. Und wenn du schon die Entscheidung getroffen hast, hey, ich will auf jeden Fall jetzt ein Headcoach werden und ich will nicht meine Opportunity verpassen, dann natürlich willst du interviewen, ne? Wenn du sagst, ja, okay, ich warte, natürlich ist da die Gefahr hoch, dass sie sagen, okay, hey, wir wollen jetzt sein, damit wir schon mal anfangen, da sind wir ein paar Wochen voraus. Also ich kann auf jeden Fall beide Seiten verstehen. Von dem Teamperspektive, wenn ich einen OC hätte, DC, nee, Alter, konzentrier dich auf uns, so, weißt du, lass erstmal unsere Saison fertig machen und dann kannst du über deine eigene Zukunft darum kümmern, aber ist schwierig, weißt du?
Ich verstehe, dass die Zeit tickt, aber ich sag klipp und klar, Bro, du, auch wenn du Head Coach werden willst und du sagst, hey, ich bin nach dieser Season auf jeden Fall weg, Momente und Opportunities kommen nicht unbegrenzt und es ist zu schwer, zu diesem Moment zu kommen. Es ist zu schwer, der Number One Seed in der NFC zu sein. Auch wenn du danach Head Coach bist und du dir einiges zutraust, wirst du nicht über Nacht wieder dort in diesem Moment landen.
Mhm. Das heißt, ich bin ganz klar. Aber was verlangt denn so ein Interview ab von dir? Was ist das denn? Eine Stunde, zwei Konversation haben mit einem anderen Team?
Also ich weiß nicht, ob das jetzt nur Interviews waren, ob da auch Visits mit involviert sind.
Das wäre was anderes. Wenn du in den Flieger steigen musst und dorthin fliegst und ganz pipapo, das ist eine andere Geschichte. Aber wenn du sagst, hey, jetzt über Zoom, wir machen kurz einen Call, wir wollen einfach ein bisschen uns kennenlernen und alles, dann sage ich, hey, du hast eine Bye-Week, du hast ein paar freie Tage, no harm, no foul, sage ich dazu, weißt du, ist okay.
Aber ich sage, das musst du deinen Agent regeln lassen. In dem Sinne, hab das Gespräch mit deinem Agent vorher, Mann, und lass ihn das Ganze handeln. Dein Name wird ja nicht weniger heiß werden. Klar kann es sein, dass die Mannschaft dann sich eine Entscheidung trifft. Aber wenn du bist, wer du bist, dann warten.
Sollten die auf dich warten, sagst du.
Ja.
Ja.
Warum bin ich 10 Minuten spät überall?
Also wie willst du mich?
Ja, nicht nur das, auch weil dein Name wird ja, auch wenn du den Super Bowl gewinnst und deine, sagen wir, die Türen schließen sich, die Opportunities sind weg. Mhm. Aber wenn du den Super Bowl gewinnst, dann bist du danach in der nächsten, im nächsten Karussell in der Linie und kannst dir dann nach der nächsten Season das Ganze aussuchen. Ja?
Naja, ja.
So ein Ring ist immer nicht schlecht zu haben.
Nee, das ist auf jeden Fall nicht schlecht, nee.
100%. Nein, dann lass doch da mal einen Stopp finden für NFL-Themen für dieses Jahr. Wir reden noch kurz College über den Ring. Wir haben gerade, Bro, meine Transitions heute. Fire, Bro. Wir reden über Ringe. Ich muss natürlich erwähnen, der erste deutsche 12-Game-College-Football-Playoff-National-Champion, Ohio State's very own Hero Kanu. Einmal eine Runde Applaus für den Kanu.
Das ist krass, Mann. Ey, Ohio State, man muss den geben, Alter. Die haben dominiert, Mann. Ich bin ins Game reingegangen. Ey, go Irish. Let's go, I don't know the name, but no way. Ey, Ohio State. Die Firepower in Offense, Alter. Der ihr Quarterback. Der Freshman Receiver Nummer 4, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Der Running Backs. Einfach die Kombination, Mann. Die haben den keine Chance gelassen. Also sehr, sehr, sehr verdient. Aber an dieser Stelle einmal muss man erwähnen, Mann. Ey, Back-to-Back Big Ten National Champion. SEC, ich weiß nicht, wo die sich rumtreiben. Die Top 4 Teams. Top 4 Teams. Top 4 Teams dieses Jahr. Wo war denn bitte die SEC, Mann?
Okay.
Die reden
okay,
so,
auf,
die Jungs im Süden, das sind die Big Dogs, die können Football spielen. Midwest, baby.
Bist du fertig? Okay, ich sag dir, was passiert.
Ein bisschen reindrücken. Direkt in die Wunde rein.
Lass uns doch darüber reden, wie viel Geld diese Championship Ohio State gekostet hat.
Gekostet?
20 Millionen in NIL-Deals für diese Season.
Ey, du hast gerade erwähnt, dass du, ey, das, der Ring ist for life.
Dieses der Ring ist for life. Geld ist nur für den Moment. Ja? Ja, Mastercard, für die Dinge, die du nicht kaufen kannst, diese Werbung früher. Ne? Na, Bro, es ist krass. Ich glaube, wir werden ein Realignment sehen. Genauso wie in den USA sich gerade politisch alles ändert und neu aligned.
Ja.
Die Welt des Footballs bleibt nicht verschont. Was Name, Image and Likeness macht, ist es, dass es die komplette Landkarte der USA verändert. Warum war die SEC so dominant? Weil die ganzen Athleten aus Florida, Georgia, Mississippi, Alabama, die ganzen Jungs sind da unten. Ja? Ja. Und das sind Jungs, die sind anders, die kommen, haben eine andere Genetik, muss man ganz fairerweise dazu sagen. Ich habe mein Kids Camp unten in Jacksonville gemacht, Bro. No shade an mein deutsches Kids Camp. Ich liebe das deutsche Kids Camp. Aber
ja, das kannst du nicht
vergleichen. Die Nummer an Backflips und Flickflacks zu Double Backflips nach Touchdown Celebrations in meinem deutschen Kids Camp ist ein bisschen kleiner. Wir haben gute Technik, wir haben gute Fundamentals in Deutschland. Ja? Die Jungs in Florida, die sind ein bisschen wilder unterwegs, aber Raw Athleticism ist krass.
Ja.
Das heißt, was die Schulen gemacht haben im Süden, und die Leute sagen mir, ja, die haben alle Jungs bezahlt und sowas. Ja. Bro, ich kann euch aus guten Händen sagen, dass wurde um einiges weniger gezahlt, als heutzutage gezahlt wird. Das ist das Allererste. Zum anderen wurden auch viele Deals gemacht, die jetzt nicht unbedingt was mit Geld zu tun haben. Das kann schon was Kleines sein, wie dass jemand halt irgendwie in ein Auto gestellt wurde von irgendeinem Autohaus. Also dass gar kein Geld die Hände gewechselt hat, sondern für die Zeit, wo er am College ist, hier ist ein Auto, das du benutzen kannst.
Yeah.
Für die Zeit, wo du am College bist, hier ist ein Hotelzimmer, wo deine Familie pennen kann an den Wochenenden, wo ein Spiel ist.
Hundertprozentig.
So. Kleine Sachen, ja, kleine Sachen.
Ich weiß noch, ganz kurze Side-Story hier. Okay. Ruben Foster, Buddy von mir, nicht Buddy, aber ehemaliger Teammate, First-Round-Pick out of Alabama. Der hat gemeint, der hat im College, damals war noch kein NIL, gab es noch nicht. Er hat 100.000 gemacht im College, pro Jahr. Und hatte drei Autos.
Ja, auf jeden Fall, ich will mich nicht hinstellen und sagen, dass alle unschuldig sind.
Ja.
Aber was ich sagen will, ist, dass solche Sachen meistens gar nicht von den Schulen organisiert wurde direkt, sondern gab sozusagen...
Ja, absolut, hundertprozentig.
Es gab eben die Leute in den Südstaaten...
Die dich direkt anhauen, so hey, ich will, dass du hier bleibst, ich will, dass du dich hier wohlfühlst, wie kann ich dir helfen, so was brauchst du?
Genau. Ja. Lass aber über Booster reden. Was ist der Unterschied zwischen Booster in den Südstaaten und die Booster von einem Notre Dame und die Booster von einem Ohio State oder einem Stanford? Die Booster haben ein bisschen anderen Boost drin. Ja? Im Südstaaten, das ist vielleicht hier Fred Willis, Autohaus, Autohandel.
Da gibt es schon Money auch, Alter. Aber
Money auch, aber nicht Money wie hinter Ohio State steht oder Michigan. Ja.
Ja,
ich glaube, dass dieses Realignment, das passieren wird, ist, dass es wirklich darauf ankommt am Ende des Tages, wie viel Kohle hat diese Schule und wie viel Kohle sind in ihrem Alumni Circle drin.
Ja.
Und generell, wenn du die USA anschaust, der Süden ist der wirtschaftlich schwächere Teil des Landes.
Ja, keine
Frage. Das ist einfach so.
Ja,
hier unten sind vielleicht ein paar Fabriken und sowas, aber ansonsten im Süden, die ganze Technologie ist im Westen, Silicon Valley etc. Und dann das Geld, die reichen Leute sind im Norden.
Aber was du dazu auch sagen musst, im Süden, die Leute feiern Football mehr. Die sind, weißt du, du sagst gerade Silicon Valley im Westen. Football ist nicht so groß, weißt du. Du sagst, Alter, wenn du hier in die Südstaaten runtergehst, die Leute, das ist Leben, Football, weißt du, das ist die Religion für die. Daher und ist halt nochmal, dafür steckst du nochmal mehr von deinem Geld dafür rein, weißt
ich,
du.
Ich glaube deswegen, ich glaube nicht, dass es sich ändern wird, woher die Talente kommen. Ich glaube, die Talente werden trotzdem von hier unten kommen, weil es eben mehr bedeutet. Es bedeutet mehr, Pee-Wee zu spielen.
Ja, genau.
Es bedeutet mehr, an der Highschool zu spielen. Aber ich glaube, wo du von da hingehst, wird sich verändern.
Die ziehen dann mehr nach oben. Okay, die ziehen dann mehr, statt dass sie im Süden bleiben, dass sie, hey, ich gehe, wo die Kohle geht.
Also. Ich glaube, dass über Name, Image and Likeness diese Schulen im Norden, gerade die jetzt halt nicht als Powerhouse-Schulen vielleicht bekannt sind oder die letzten 20 Jahre von der SEC dominiert wurden, dass die lernen werden, ihre Booster zu mobilisieren. Was hat die Schule davon? Wo ist der krasse Vibe-Shift für die Schule? Warum lohnt es sich für die Schule, ihre Booster anzurufen und sagen, hey, gib uns Geld für unser Athletic-Program, Marketing? was habe ich beobachtet über die letzten, so, sagen wir, alles, sagen wir 10 Jahre.
Ist, diese ganze Sportprogramme, das ist alles nur Marketing für die Schule.
Kinder von reichen Familien im Norden der USA, die ansonsten zu akademisch guten Universitäten im Norden gehen würden, wollen alle in den Süden gehen, zu Schulen in der SEC für diese Südstaaten College Football Southern Experience. Ja. Das ist ein kompletter TikTok-Trend, der hier die ganzen Teenage-Mädchen gebrainwashed hatte. Ja. Und ich glaube eben, dass diese Schulen im Norden sehen werden, hey, wir investieren 100 Millionen in unser Programm über die nächsten 3 Jahre, haben dafür einen Contender, spielen national eine Rolle und können das Ganze in Enrollment und in Boost für unsere Universitätszahlen umwandeln.
Genau.
Und die haben mehr Kohle. Das heißt, ich bin gespannt, wie es mit der SEC weitergeht. Ich glaube, die einzige Proposition, die sie haben können, um den Trend zu stoppen, ist, indem sie die Nick Saban-Methode fahren, dass du sagst, hey, wir sind die bessere Football-Ausbildung. Wenn du hier kommst, lernst du mehr, von hier wirst du gedraftet.
Das auf jeden Fall. Aber ich denke, es hat auch etwas damit zu tun, weil viele von den Jungs wollen auch einfach nah zu Hause bleiben, verstehst du? Und wenn du einfach den Homegrown-Discount vielleicht den nahelegen kannst, den Kids, sagst du, hey, hast du vielleicht auch eine Chance. Aber ja, NIL wird auf jeden Fall ein Riesenfaktor spielen in den nächsten Jahren, einfach um. Ja. Aber macht es auch ein bisschen konkurrenzfähiger, weißt du? Dadurch ist halt nicht so eine Monopoly oder Monopoly hier im Süden. So lass die ganze USA ein bisschen mitspielen, weißt du?
Ja, ich glaube, wir werden sehen, wohin das Monopoly sich verschieben wird. Also
glaubst du, es wird sich wirklich verschieben, dass es nicht sich einfach ausbreiten wird? Dass es
solange es kein Salary Cap gibt, also solange es kein oberes Limit gibt pro Schule an NIL, der Podcast geht schon eine Stunde, an NIL Money, glaube ich, dass wir in den nächsten paar Jahren Schulen sehen werden, so diese wirklich diese Top 5 Top 10, die sich rauskristallisieren, weil sie eben mehr Kohle haben. Und ich glaube, wir werden ein paar Schulen sehen, die wir jetzt gerade gar nicht auf dem Radar haben, die jetzt vielleicht nicht sofort in der Top 10 sind, aber zumindest in der Top 20, dass sie auf einmal nationally relevant sind, obwohl wir die vorher nie auf dem Schirm haben.
Schau mal, Colorado, Alter, du siehst was mit Colorado. Das war einfach nur Hype. Das war,
weil sie mehr Investment haben, ja.
Absolut. Krass. Okay. Ja, interessant, man. Wir müssen auf jeden Fall weiter beobachten.
Stabil. Fragen.
Ein paar Fragen, alright.
Let's go.
Was haben wir? Jakob FS8 fragt, woran habt ihr gemerkt, welche Position für euch geeignet ist? Das ist eine gute Frage.
Das ist eine gute Frage. Ich war im Flag Football Wide Receiver und Safety, glaube ich. Als ich dann in den Jugendfootball gekommen bin, war ich so dünn, dass ich auf Cornerback und Running Back ein bisschen ausprobiert wurde. Bin da eigentlich hauptsächlich Cornerback geblieben und habe mich dann Cornerback, Safety, Linebacker entwickelt. Und das Ganze kam einfach daher, dass ich keine Angst wirklich vor dem Kontakt hatte oder mir die Angst vor dem Kontakt abtrainiert wurde. Und so wie ich körperlich schwerer und breiter geworden bin, bin ich dann eben zu schwereren und breiteren Situationen gewechselt. Mhm. Bei Linebacker, wie gesagt, Linebacker auch meinen Sprung in die USA gemacht. Und der Sprung auf die Offense kam von mir dann eher so notgedrungen her, dass halt am College niemand wusste, wohin mit mir und was ich machen soll. Linebacker, Fullback sind sehr, sehr ähnlich. Am Ende des Tages, die Fullback-Situation kam für mich zustande, weil genauso eben die Leute gesehen haben, hey, ich habe keine Angst vor dem Kontakt, ich bin stark, ich bin athletisch genug, das zu machen. Here we go.
Nice. Ja, ganz ehrlich, bei mir ähnlich, Mann. Es war Jugendfootball, Flag-Football damals, Running Back, hauptsächlich nur Running Back gespielt, wirklich. Dann in der Jugend Quarterback, auf Quarterback umgestiegen, Quarterback bisschen Receiver. Dann irgendwann so mein Junior-Year oder so, hey, lass doch mal ein bisschen Defense auch mitspielen. Dann habe ich angefangen, Safety zu spielen und bin auch als Safety in die USA. Und ganz ehrlich, es kommt ein bisschen drauf an. Du musst erstmal, ich würde alles erstmal ausprobieren, so was macht dir erstmal am meisten Spaß und dann gleich körperlich, so was fit dein Körpertyp, deine Größe, wie geschwer du bist, was von der Position passt ist. Und für mich war es dann so, ich war Safety damals, also ich bin als Safety of College, weil ich damals, ich war 6'2", 2'10", 2'15", also relativ also gute Size für ein Safety, aber dann halt schnell Gewicht zugelegt und alles und dann konnte ich auch nicht mehr mithalten, weil USA ein bisschen anderes Tempo war und alles und so, und Leute covern das, ja okay, warum moven wir dich nicht auf Linebacker und so ist es dann irgendwie so natural passiert einfach, dass du, und dann auf einmal war ich 2,30, 2,35, weißt du, 108 Kilo gewogen habe, weil ich einfach in meinen Körper reingewachsen bin und dann.
Ja, ich glaube, du musst berücksichtigen, was du genetisch mitbringst. Also was, ja. Das sind Sachen, die du nicht verändern kannst. Du kannst nicht verändern, wie groß du bist. Du kannst bedingt verändern, wie schwer du bist und wie schnell. Aber alles innerhalb von einer Range. Und dementsprechend musst du dann auswählen, in welchen Skill-Tree du sozusagen die Zeit investierst, um darin gut zu werden. Ich glaube, prinzipiell können wir als Menschen in fast allem gut werden, wenn wir die Arbeit reinstecken.
Genau. Aber du willst kein 6-Foot-O-Lineman sein, weißt du? Oder
200-Pfund-O-Lineman. Weil du dann hast du eben einen Deckel darauf, wie weit du gehen kannst. Weil als 6-Foot-O-Lineman kannst du auch krass sein in der Jugend GFL vielleicht oder vielleicht in der GFL oder ELF allgemein. Aber an einem College wirst du dann gar nicht mehr berücksichtigt. Genau. Ja? Und klar, es gibt immer Ausnahmen. Ich habe mit Julian Edelman gespielt, ich habe mit Gunnar Olszewski gespielt, ja, Jungs, die vielleicht für ihre Position oder sowas ungewöhnlich sind. Das geht immer, aber da musst du auf eine andere Art und Weise speziell sein. Da musst du ein anderes Attribut mitbringen. Und selbst dann ist der Weg sehr schwer und sehr steinig. Das heißt, eine Position auszuwählen, die sich deinen natürlichen Attributen anbietet, was deine Größe angeht und sowas, und dann da rein zu investieren, um gut zu werden, nachdem du vielleicht verschiedene ausprobierst, ist, glaube ich, der beste Weg.
Ja, absolut. Alright, Jonas, was ist das? BLZ08 fragt, die Bücher für Mindset, die wir empfehlen können. Ich weiß, das ist Jakobs Alley. Was hast du?
Okay, ich gebe jetzt mal verschiedene. Wenn du ein junger Sportler bist und auf deinem Weg anfängst oder allgemein für Sport und sowas eine Motivation brauchst, finde ich die Klassiker Tim Rover, Relentless, ziemlich solid, sollte man gelesen haben. Can't Hurt Me von David Goggins.
Nice.
Ist auch ein guter Start.
Inner Excellence by AJ Brown.
Ich habe es auch auf meinem Amazon übrigens jetzt als Bestseller gesehen. Ist so, Bro, crazy. Relentless und Can't Hurt Me sind, glaube ich, für diesen Anfang von der Journey sehr gut.
Yeah.
Wenn es dir mehr um so Mindset fürs Leben oder für den mittleren Teil deiner Journey geht, finde ich, das wurde mir von meiner Fiancée damals empfohlen und ich habe eben viel zu lange gewartet, bis ich es endlich gelesen habe. Power of Now ist sehr stark, Eckhart Tolle ist so ein Klassiker. 12 Rules for Life von Jordan Peterson ist auch ein gutes Buch.
Nice,
die Person ist vielleicht ein bisschen kritisch, aber das Buch ist auch sehr solid, wenn du so im mittleren Teil bist. Ja, Mann.
Sehr gut. Ich denke, das ist eine echt gute Sammlung. Für mich, ich habe es öfter erwähnt, Mann, ich war immer einer, ich bin so ein Overthinker gewesen, einer der, ich kümmere mich zu sehr um was andere denken und das hat mir am Anfang meiner Karriere echt oft mal ein bisschen Stein in den Weg gelegt. Ein krasses Buch für mich. Es ist auch ein bisschen so fast humormäßig geschrieben, aber von Mark, ich habe es hier sitzen, Mark Manson, The Subtle Art of Not Giving a Fuck.
Ja, Mann, auch
gut. Weil im Endeffekt diese ganzen kleinen Dinge im Leben, die sind scheißegal, weißt du? Das große Picture ist wichtig, aber diese kleinen Dinge im Leben, so, du musst lernen, drauf zu scheißen, auf die Sachen, die nicht wichtig sind. Und das hat mir im Leben, ganz ehrlich, das hat mir geholfen, das krasse Buch. Ja. Alright, Timber.
Ich habe noch zwei. Wenn du mehr so Stories magst, weil manche Leute mögen ja diese Self-Help-mäßigen Bücher nicht so. Mhm. Wenn du eine Story lesen willst, The Alchemist und The Four Agreements.
Okay.
Aus der Tom Brady Bücherei.
Digga, ich muss mir die selber mal aufschreiben, Mann. Ich brauche die Zeit an sich. Ich brauche einen Roman oder was.
Ja, okay. Ich schick dir nur Kaffee, Bro. Sag nichts. Schick deine Adresse nachher.
Let's go.
Ich hab sogar noch eine zweite Copy da, deswegen.
Oh shit, let's go. Okay, Timber asks, Bills-Fans sind besser als Philly-Fans. Was ist da deine Meinung zu?
Bills und Philly?
Ja, das ist,
ich glaube, ich respektiere Bills-Fans mehr.
Ja. Yeah,
ich respektiere Bills-Fans mehr, weil ihr habt ein hartes Leben. Eure Vorfahren haben sich entschieden, in einer eisigen Tundra ihre Zelte aufzuschlagen. Weißt du, ich meine, diese Stadt, das ist für 4 Monate, das sag es mir, 6 Monate des Jahres, das ist eigentlich unbewohnbar. Das ist wie wenn du auf der dunklen Seite des Monds wohnst für 6 Monate. Und ihr habt aber eine Kultur daraus gemacht, ihr habt Buffalo Wings entwickelt, ihr macht stabile Pizza und an Sonntagen fahrt ihr mit eurem RV-Camper vor das Stadion und springt von dem RV-Camper durch ein Table durch.
Ja.
Kann ich respektieren.
Ja, hundertprozentig, Mann. Ja, bin ich bei dir, Mann. Bills-Fans sind besser als Philly-Fans, weil erstmal Respekt an beide. Die sind beide sehr, sehr passionate Fanbases, muss man ihnen geben. Philly ist sehr aggressiv. Die beschimpfen dich, die schmeißen Zeug auf dich. Bills-Fans, ja, sehr die haben auf jeden Fall Passion, riesen Passion für den, aber die sind sehr willkommen. Wenn du zu einem Bills-Game gehst mit einem anderen Jersey an, die laden dich trotzdem zum Tailgate ein, die laden dich ein, willst du in den Table reinspringen. Weißt schon, die sind mehr willkommen wie Philly-Fans, die versuchen würden, die auf die Fresse zu hauen, wenn du da mit einem anderen.
Die Bills-Fans, die sind so assi zu dir, aber auf eine freundliche Art und Weise. So die, und die Philly-Fans sind einfach assi zu dir, weil sie assi sind. So.
Genau. Okay, ja, jetzt sehr geile Frage. Tiso fragt, nimmt der Stellenwert der Running Backs nach dem Performance von Barkley und Henry, geht der hoch? Geht der Stellenwert hoch?
Auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall, Mann.
Die was reden Running wir Backs, finanziell, was denkst du?
CMC ich glaube,
hat highest paid mit 19 pro Jahr.
Ja, ich glaube, dass wir wieder in so einen 30er-Bereich irgendwann wieder rankommen.
Ich würde es lieben zu sehen. Alter, die Teams, wir haben schon mal drüber geredet, Mann. Die Teams, die krassesten Teams dieses Jahr hatten alle einen Elite Running Back, Mann.
Ja.
Weißt du, außer Chiefs, Mann. Die Chiefs hatten aber auch offensiv nicht viel gemacht. Aber was Saquon mit dem neuen Team und Henry und ich kann nicht genug davon reden, Alter. Das Mann, boah, Gibbs, Alter. Ja. Es ist einfach, es ist erstmal richtig gut zu sehen. Das ist schönen Football anzugucken und ich denke einfach, wie wichtig so ein Running Game ist für eine Offense, einfach nur um diese Balance zwischen Passing und Running zu finden. Ich denke, das ist, da ganz ehrlich, für mich sind die mehr wert wie ein Elite Receiver, Mann.
Ja, auf jeden Fall, weil ein Elite Receiver, es gibt zu viele Faktoren, die damit reinspielen, ob er dir wirklich was hilft.
Ja.
Wir hatten bei den Raiders ja auch einen der besten Wide Receiver of all time, Davante Adams, aber wenn du ihm den Ball nicht geben kannst, konstant genug, wenn du die Spielsituation nicht vorbereiten kannst, dass es ein Dritter und Kurz ist oder dass du überhaupt in der Red Zone bist, dann kann er das Spiel nicht so verändern wie ein Running Back, der dir konstant über das gesamte Spiel 4,5 Yards geben kann. Mhm. Das ist ein Game Changer.
Hundertprozentig. Alright, ich habe eine noch. Der kleine Pete fragt, warum darf man nur einmal in der Woche mit Pads trainieren?
Digga, weil wir keinen Bock haben, mehr als einmal die Woche Pads zu trainieren. Ja, von mir aus können wir in der Season die Pads komplett auslassen. Jetzt mittlerweile, 7, was brauche ich die Pads? Ich weiß mittlerweile, wie ich Leute hitten muss. So, das, genau. Sobald du mal genügend Reps darin hast, dann verändert sich das nichts mehr. Und dann sind es einfach nur Kontakte, die am Ende deinen Körper kaputt machen vor Sonntag.
Ja, naja, aber im Endeffekt ist es natürlich, es ist vertraglich festgesetzt mit der NFLPA. Ja. Dass es einfach fair bleibt. Dass nicht ein Team jetzt irgendwie jeden Tag das macht, weißt du, und ein anderes nie. So einfach, um den Wettbewerb so fair wie möglich zu halten. Dass alle
Teams Wettbewerb
gleich
so fair
frisch sind oder gleich im Arsch sind, was auch immer du sagen willst.
Gleichzeitig, um uns Spieler vor den Coaches zu beschützen.
Ja,
weil Oldschool-Coaches würden ansonsten, ich sag dir, Bill Belichick hätte bestimmt kein Problem damit, 2-3 Mal die Woche die Pads anzuhaben.
Ja.
Kann ich auch verstehen. Wir spielen den Sport in Pads. Genau. Ja, also es macht sicherlich Sinn, in Pads zu sein.
Ja.
Aber aus einer Spielerperspektive für deine Gesundheit ist es natürlich besser, nicht in Pads zu sein.
Absolut.
Daher kommt diese Regel.
Ja. Das war's mit Fragen.
Ey. Eine starke Folge, Mann. Viel drüber geredet. NFL Rundown. Wir haben Deep Dive gemacht zu Washington und Detroit, den Fallout von dem Divisional Game. Kurz die National Championship, nochmal Shoutout an Hero Canoe, lass dem Jungen ein bisschen Liebe da auf seinem Social Media. Wirklich ein underrated Guy, finde ich. 5-Star, ist er aus Bayern? Ich glaube, es ist Norddeutschland. Ich hoffe, er ist nicht aus Bayern. Oh Mann. Alright, but das ist für diese Woche. Danke fürs Einschalten. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Peace.